freue mich riesig, liebe Astrid, dass ich dich heute befragen darf, denn das, was du gemacht hast oder was du aktuell machst, ist extrem interessant und wichtig für die ganze Unternehmenslandschaft. Und ich dachte, es wird Zeit, dass du mal im Vordergrund stehst. Du interviewst immer wieder spannende Menschen, aber es wird Zeit, dass du mal auch auf der Bühne stehst und mal dich präsentieren darfst und darstellen darfst, was du so alles Tolles machst. Freue mich drauf.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Liebe Astrid Göschel, ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen zu unserem Podcast, in dem es um dich und um dein Business geht. Und du hattest es ja schon im Intro gesagt, du bist EU-Unternehmensbotschafterin, ausgezeichnet worden im Jahr 2009, also schon eine Weile her, hast eine Menge Erfahrung. Und da ist natürlich meine Frage, erzähl doch mal, wie dein Weg dorthin war, EU-Unternehmensbotschafterin zu werden.
Vielen Dank, Karin. Ich freue mich sehr über diese tolle Frage. Ich will das einmal in 5 Punkten versuchen, auf den Punkt zu bringen. Erstens, ich hatte Eltern, die mir früh mitgegeben haben, such dir einen Beruf, der zur Berufung wird, dann wirst du glücklich. Ein wichtiger Punkt, um meinen Weg in Richtung zu dieser Auszeichnung dann zu bahnen. Zweitens, schon in der Schulzeit wurde ich unruhig, weil ich wissen wollte, was wirklich zu mir passt. Also habe ich angefangen, Praktika zu machen, quer durch alle Branchen, also schon als Schülerin. Vom Konzern bis zum Einzelhandel, von der Zeitung bis zum Außenhandel. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, das habe ich alles schon in meiner Schulzeit gemacht. Ich war bei der Dillinger Stahlbau GmbH in Saarlouis, weil ich mir plötzlich in den Kopf gesetzt habe, ich werde vielleicht Europasekretärin mit 2 bis 3 Fremdsprachen. Und dann habe ich das Praktikum organisiert, saß dann in der Chefetage, also im Vorstandsbüro, und konnte hier ganz praktisch sehen, wie es dazu geht. Dann habe ich im Einzelhandel bei der Drogeriemarkt Müller Kette 3 Jahre an der Kasse gearbeitet und habe mitgekriegt, Planung, Logistik, Kundenkontakt. Das war für mich eine echte Schule für die Realität. Und ich habe auch bei einer Zeitung bei uns in Amberg gearbeitet. Und gleichzeitig auch bei einem Telekommunikationsunternehmen. Und da lernte ich, also gerade bei dem Telekommunikationsunternehmen, das war nämlich Hotline, zu viel Lautstärke ist kein Zeichen von Kompetenz, sondern von Chaos. Und auch heute lege ich nämlich auf Ruhe und auf ruhige Räume, kommen wir ja später noch drauf, Wert. Ja, also aus meiner Sicht liegt in der Ruhe die Kraft und das zieht sich bis heute durch meinen Weg. Der dritte Punkt, ganz wichtig auch, ich hatte Mentoren und Mentorinnen, die mich gefördert und gefordert haben. Menschen, die, wie ich es immer sehe, ja, mich irgendwie aus der Menge gefischt haben, weil sie in mir Neugier, Wahrnehmungstiefe und Beziehungskompetenz gesehen haben. Also das ging schon mit dem Vertrauenslehrer damals im Gymnasium los. Der hat mich und noch 2, 3 weitere immer mit Büchern versorgt und mir sogar die Angst genommen, dass ich es nicht schaffen könnte, die Zeit, also das Magazin, die Zeit von Anfang bis Ende mal durchzulesen. Das hat mich früher erschlagen. Mit seiner Hilfe kann ich es. Kann ich es bis heute und liebe es. Dann ein vierter Punkt. Ich habe früh verstanden, Erfolg entsteht, wenn man bewusst stoppt, reflektiert und entscheidet. Und daraus entstand später auch jetzt mein mentales Boxenstopp-Prinzip. Und der fünfte Punkt, der mich da, glaube ich, hingebracht hat zu dieser Auszeichnung. Ich bin ja heute selbst Business-Mentorin und arbeite oft im Expertentum mit Führungskräften, dass ich einfach gemerkt habe, es ist unglaublich wichtig, immer zu gucken, wie man Brücken baut. Ob man in Resonanz geht oder eher mit Reibung. Es ist immer möglich, zu gucken, Balance, Klarheit und Entscheidungssicherheit für sich hinzubekommen. Und das ist das, wo ich sage, das ist so mein roter Faden, der sich ja durch mein Leben zieht. Und 2009 wurde ich dann ausgezeichnet. Das EU-Unternehmensbotschafterin ist eine Auszeichnung, dass man einmal Menschen wie mich zum Beispiel ausgezeichnet hat, um zu zeigen, dass man Erfolg haben kann, ohne Sponsoren, ohne Finanzhilfe. Und die fanden es auch beeindruckend, dass man in einer fremden Stadt, weil für mich war Baden-Württemberg ja nicht Bayern, in einer fremden Stadt sich das alles selber aufbaut. Ja, und im Rückblick muss ich ganz ehrlich sagen, Karin, ich habe das auf meinem Weg gar nicht immer so als beeindruckend empfunden, aber jetzt im Rückblick habe ich gemerkt, ja, das war wirklich eine Leistung. Ja.
Ja, das ist wirklich beeindruckend, wenn man das so hört und auch für dich, wenn du dich selbst so siehst in deiner Biografie, ne? Und ich finde es so schön, dass du Eltern hattest, die dir diesen wertvollen Rat mit auf den Weg gegeben haben. Das wäre toll, wenn es noch mehr Eltern gäbe, die ihren Kindern genau das sagen und nicht sagen, ja, mach doch was auf dem Büro, was irgendwie sicher ist oder mach doch mal was, wo du viel Geld verdienst. Nein. Mach das, was zu deiner Berufung wird, und dann wirst du glücklich. Was für
Ja.
eine schöne Botschaft.
Ja, und weißt du, was ich da auch nochmal unterstreichen will? Beides, nämlich den Rat, dass man die Berufung findet. Das kam ganz stark von meinem Papa, weil der sehr kämpfen musste damals mit seinem Beruf, den er machen wollte. Aber auch die Erlaubnis. Und ich glaube, weil die Erlaubnis, das ist mir aber auch erst 20 Jahre später, dann, als ich mich jetzt ja auch weiterentwickelt habe, das Licht aufgegangen in meinem Kopf. Die Erlaubnis ist mindestens genauso wichtig, dass man. Andere, also es müssen nicht mal die anderen sein, die es einem erlauben, aber dass man sich dem Erlauber gibt, weil deswegen heißt es heute auch, Erfolg darf leicht sein, weil man sich diesen Erlauber und auch die Leichtigkeit erstmal erlauben sollte, damit das überhaupt eintreten kann.
Ja, das setzt auch voraus, sich von gewissen Glaubenssätzen zu lösen, ne? So viele sind ja immer noch der Meinung, Erfolg muss schwer sein, sonst ist nichts wert. Aber da sind wir gerade bei meiner nächsten Frage, die ich an dich habe. Denn du hast erzählt, dass du dich nicht mehr als Coach, sondern als Strategie- und Implementierungspartnerin für Unternehmen siehst. Genau,
Ja.
nämlich die eine Erfolg darf leicht sein, Kultur intern aufbauen wollen. Was genau verstehst du denn darunter?
Ja, also das war eine sehr bewusste Entscheidung, Karin. Coaching allein reicht nämlich für echte Veränderungen aus meiner Sicht oft nicht aus. Viele Coachings bleiben aus meiner Sicht punktuell. Das heißt, man redet, man reflektiert, aber danach läuft der Alltag weiter wie vorher. Und auch ökonomisch gesehen, Unternehmen sagen zwar oft, da machen wir ein Stück weit Training on the Job, so hat man das früher genannt, aber das ist eine Finanzierungssache, der wird dann nur selten zugestimmt. Also bringt das nicht das gewünschte Ergebnis, wie ich mir das vorstelle. Und ich wollte mehr. Also ich wollte vor allen Dingen bewirken und nicht nur wirken. Das sind zwei Buchstaben, sind für mich extrem Unterschied. Ich wollte, wie gesagt, etwas bewirken und um zu bewirken, habe ich festgestellt, sehr schnell, als ich die Muster da sehr schnell erkannt habe in den Unternehmen, ja auch schon als Praktikantin in Unternehmen, dass ich bei der Strategie und Implementierung ansetzen möchte und dass ich Unternehmen von der Idee bis zur Umsetzung helfen will, dass man Strategien übersetzt. Und dazu muss man Strukturen verstehen. Und man muss die Leute, die im Widerstand sind, ins Handeln bringen, und zwar mit einer gewissen Leichtigkeit und nicht mit der Autoritätskeule. Ja, und dann arbeite ich halt auch dialektisch. Das heißt, da verstehe ich drunter mit Licht und Schatten. Das heißt, viele zeigen nur stets die Sonnenseite in Coachings zum Beispiel und sagen, da ist deine Stärke, bleib dran. Ich sage, nein, nein, ich helfe auch die Schattenseite zu erkennen, ohne sie zu bewerten. Sondern das ist der Balancefaktor, wo ich dann jeden ermutige und hinzuschauen, was alles da ist und dann eher in die Selbstführung überzugehen. Und das ist etwas, wo ich dann bei der balanciellen Führung bin, dass ich sage, der Mensch, der Einzelne sollte bei sich auch schon ausbalancieren und die Entscheider, die Führungskraft, die tut sich auch gut daran, dass sie das Thema Sicherheit und Herausforderung im Hinblick auf Zielerreichung in Einklang bringt, damit auch die Menschen und die Systeme kraftvoll bleiben. Und ja, und der letzte Punkt, der mir spontan einfällt, ist halt auch, die Sprache ist dabei der Schlüssel. Und ich arbeite als Linguistin eben bewusst mit Worten, die wirken und auch was bewirken können, weil wenn Worte Vertrauen schaffen, dann können sie eben auch Angst auslösen. Also Worte können Vertrauen schaffen, aber sie können natürlich auch Angst auslösen und damit ganze Systeme in Bewegung oder in Stillstand bringen. Und deswegen sage ich mir immer, ich muss bei der Strategie dabei sein. Da geht es ja darum, dass man Worte und Bilder generiert oder wirklich festlegt, die zu den Werten des Unternehmens passen. Und das muss deckungsgleich im Innen und im Außen sein. Und dann, wenn es gelungen ist, die Klarheit für alle herzustellen, dann darf es natürlich schon wieder entspannt untereinander bei den Leuten zugehen. Wenn das Vertrauen da ist, muss man nicht mehr jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Ja, und was für eine Kombination, du als Linguistin, aber eben auch mit der extrem ausgeprägten praktischen Erfahrung in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Unternehmenskontexten. Es gibt ja sehr viele, die in der Unternehmensberatung tätig sind, die rein die universitäre Ausbildung haben, ne, die sogenannten Theoretiker.
Ja.
Und das ist natürlich bei dir einzigartig, dass du diese Erfahrungen hast schon über viele Jahre und da wirklich die Unternehmen bis ins Detail kennst.
Ja, und Karin, weißt du, was nämlich auch das Thema ist? Dass der Lernloop, den ich immer bereithalte, da kommen wir ja später drauf, wahrscheinlich auf das mentale Boxenstopp-Prinzip noch, aber der Lernloop, der ist nämlich entscheidend, dass es nichts bringt als Theoretiker. Ich bin selber sehr kritisch zu sagen, wenn man nur die Uni kennt und dann in die Unternehmensberatung geht, das kann aus meiner Sicht nicht gut gehen, weil die Theorie nie eins zu eins in die Praxis übersetzt werden kann. Wenn man aber, wie ich, von der Praxis, also sich erstmal die Unternehmen anschaut, an der Basis wirklich arbeitet und ein Praktikum nach dem anderen macht, also ich habe nur ein paar genannt, aber insgesamt waren es 7 oder 8 sogar. Reisebegleitung war ich auch noch, also im Reisebereich hatte ich auch noch gearbeitet in der Touristik, dann merkt man erst, dass wenn man erst in die Praxis geht, und die Leute wirklich sieht und dann in die Theorie geht und dann wiederum in die Praxis geht und das ein permanenter Loop wird, dann ist man erfolgreicher und erreicht die Leute einfacher. Und übrigens, ich sehe es auch bei Ärzten. Meine Schwester zum Beispiel, die hat erst eine praktische Ausbildung wie nennt sich das heute? Ich glaube, Physiotherapeut, das hieß früher Krankengymnast gemacht. Und dann hat sie das Medizinstudium gemacht, Chirurgie. Und dann hat sie eine Ausbildung, Manualtherapie und was es da noch alles gibt, an Zusätzen draufgesetzt. Und die kann natürlich bei Weitem viel schneller erkennen, was braucht es wirklich und was kann man alles weglassen, als Leute, die diesen anderen Weg wählen.
Ja, das ist wirklich beeindruckend, wie vielschichtig dein Feld ist. Und du sagtest ja, das ist ja auch dein Slogan, ne? Erfolg darf leicht sein. Da würde mich auch mal interessieren, was verstehst du denn persönlich unter Erfolg?
Also persönlich für mich Erfolg sind zwei Worte. Das eine ist Begegnung und das andere ist Verbinden. Also Begegnungen sind für mich, also ich bin ein durch und durch, würde ich mal sagen, Dialogmensch, weil man im Dialog einfach unglaublich viel sich weiterentwickelt. Das, was wir heute jetzt machen, ist für mich auch was ganz Großartiges. Das ist für mich Erfolg. Dass man zuhört und dass man das eine mal Raum kriegt, mal kriegt der andere Raum. Und verbinden, weil was ich am Verbinden so faszinierend finde, ist, dass Verbinden sowohl bei Mensch als auch bei Sachen geht und es kommt immer Mehrwert raus. Also das heißt, wenn ich unterschiedliche Themen verbinde, da war auch meine Leidenschaft im Studium mit Interdisziplinarität und mehrere Studiengänge gleichzeitig und überall reinschauen und dann immer gucken, wo ist die Essenz. Das ist Verbindung von Themen, wo immer ein Mehrwert rauskommt. Und das braucht man als Strategie- und Implementierungspartner. Und wenn ich aber Menschen verbinde, dann kommt auch ein Riesenmehrwert raus, weil Gruppendynamik steuern, da sind wir ja bei dem Thema, was auch ein Leidenschaftsthema von mir ist. Das ist so toll, wenn ich immer weiß, okay, die zwei kann ich gleich mal in Verbindung bringen, weil die sowieso hier in Resonanz gehen. Andere haben ein kleines Spannungsfeld, da ist die Reibung noch so minimal, dass es das auch super ist, weil man mit Spannung, mit Reibung sowieso viel mehr lernen kann, wenn man was Neues lernen will. Dann weiß ich, welche man erstmal noch nicht zusammenbringt, weil da zu viel Reibung ist. Da braucht es erstmal noch eine Selbstsicherheit, weil man Reibung auch nur aushalten kann, wenn man selber schon ein bisschen gesättelt ist und es aushält und selbstbewusst ist und Selbstvertrauen hat. Und da kann man dann merken, je nachdem, wen man wie zusammenbringt, kommt da Verbindung in die Menschen rein, Verbindlichkeit entsteht und irgendwann hat man das, was mir so wichtig ist im Umgang in Unternehmen mit Menschen, dass die sich tragen, dass es eine tragende Verbindung ist und das ist dann das, wenn Kooperation gelingt, weil wirklich tiefes Vertrauen in sich und in die anderen da ist und das kann man aufbauen. Und das ist das, was mich so glücklich macht, wenn du mich fragst, Erfolg darf leicht sein, was ist das? Das hat mit Verbinden zu tun und mit Begegnung und das, wenn man das wirklich kann, dass man das schafft, da eine Sicherheit reinzubringen, dann beginnt Erfolg leicht zu erfolgen.
Das finde ich eine ganz spannende Definition von Erfolg. Ich meine, frag 5 Leute, was diejenigen unter Erfolg verstehen, dann bekommst du mindestens 10 Definitionen. Aber diese Definition war mir bisher noch nicht untergekommen. Insofern finde ich das sehr spannend. Und da komme ich noch auf etwas, was du vorhin erwähnt hast, das mentale Boxenstopp-Prinzip. Das spielt ja auch eine zentrale Rolle in deiner Arbeit, ne?
Ja.
Und was genau verstehst du darunter?
Unter dem mentalen Boxenstopp-Prinzip, das ist ja das Herz jetzt meiner Arbeit, meiner aktuellen, sehe ich das bewusste Innehalten im Highspeed-Zeitalter. Viele Führungskräfte funktionieren nur noch auf Hochleistung, das bemerke ich ja in meiner täglichen Arbeit. Sie reagieren permanent, aber reflektieren kaum. Und ein Boxenstopp einzulegen bedeutet, kurz raus aus der Geschwindigkeit, den Überblick zu gewinnen, neu justieren zu können und dann gezielt weiterzufahren. Das heißt dann konkret im Unternehmen regelmäßig kurz stoppen, um das System zu prüfen, Strategie, auch die Kommunikation, die Belastung, die Haltung, das mal im Blick zu haben, mal wirklich zu kurz zu gucken, dabei vielleicht ein Glas Wasser zu trinken, um dann wieder neu justieren zu können. Denn ich bin überzeugt, wer nie stoppt, kann auch nicht steuern. Und diese Boxenstopps sorgen dafür, dass Entscheidungen bewusster getroffen werden und Teams wieder gemeinsam auf Kurs kommen. Das ist eben etwas, wo ich immer sage, für mich ist das kein Luxus, sondern das ist Führung. Und das ist Führung, die jetzt zeitgemäß ist. Und dieses Stoppen nicht als Schwäche zu begreifen oder als Kontrollverlust, das ist jetzt entscheiden, dass sich da der mentale, also auch mental im Inneren, der Switch vollzieht.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Führungskräfte auch ein neuer Faktor ist, der mentale Boxenstopp. Viele kennen ja Meditation, Innehalten, Achtsamkeit, ne, aber wirklich bewusst sich aus dem Tagesgeschehen rauszunehmen, vielleicht auch in einer offenen Türkultur die Tür zu schließen, zu sagen so, oder auch ganz mal rauszugehen in den Wald und sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Das machen wir ja im Privaten häufig, ne, wenn wir mal wieder unseren Kompass neu justieren wollen. Aber dass das für Führungskräfte auch so wichtig ist, das ist vielen, glaube ich, noch gar nicht klar.
Ja, es ist vielen nicht klar zum einen. Zweitens braucht es immer ein Vorbild, damit sich Neuerung umsetzt. Das heißt, es muss auch Leute geben, die das vorleben im Unternehmen und dass es dann nicht geahndet wird, so nach dem Motto, Edge-Badge, der sitzt bloß rum und trinkt Wasser, der hat offensichtlich nichts zu tun. Solange das passiert, wird das nicht funktionieren. Und dann sind wir hier wieder drittes Thema Erlauber. Also man muss es wirklich auch sich erlauben als Entscheider, als Vorbild, als CEO und auch mal vorleben, dass man sich auch mal eine Pause gönnt. Und das ist ein völlig anderes Denken, als wir damals hatten, weil deswegen auch habe ich auch die balanzielle Führung dann entwickelt, weil wer in Bilanzen denkt, der ist dieses, also bilanzielle Führung ist Zahlen, Daten, Fakten, obere Spitze des Eisbergs, alles, was mit Wettbewerb zu tun hat, wo ich schnell sein muss, wo ich analytisch sein muss, wo ich die Dinge auf den Punkt bringe, das ist bilanzielle Führung. Und daran lassen sich die Leute messen. Und wenn dann einer sagt, ich stopp und trink mal ganz entspannt ein Glas Wasser und gehe in Reflexion, dann ist das erstmal etwas, was nicht geht in der eigenen Erlaubnis, im eigenen mentalen Erleben, weil es ja gegen die jahrzehntelange Überzeugung geht, die dieses bilanzielle Führen ja nach sich zieht, dass man sagt, ich will Ziele erreichen, Erster sein, schnell und zack und niemand darf an mir vorbei. Und da merkt man schon, deswegen auch mentaler Boxenstopp und in Kombination mit balancieller Führung, das ist nicht getan, dass man es einmal sagt und dann verstehen es die Leute und machen einen Spaziergang oder andere Dinge. Wir arbeiten im Performance Coaching natürlich auch mit Dingen, die dann für die Entscheider funktionieren, schnelle Kräftetests, die über die Hände gehen und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber Dinge, die halt auch in deren Logik gut funktionieren. Aber da muss der mentale Switch im Coaching, wird auch gemacht, erfolgen, dass die merken, ich muss ja auch mein altes Betriebssystem auch mit einem neuen Betriebssystem in Balance bringen, damit es leicht erfolgt. Weil sonst arbeiten die ja gegen ihre eigene Wertstruktur und gegen ihre eigene Überzeugung.
Ja, und da knallen vermutlich auch die Generationen aufeinander, die ältere Generation und die jüngere Generation,
Richtig.
die ja auch ein ganz anderes Bild von Leistung hat, ne? Nicht mehr so extrem in häufigen Fällen. Und das wird ja auch häufig missinterpretiert von der älteren Führungsriege, die dann sagt, ja, die neue Generation ist so faul und
Richtig, ja.
freizeitorientierte Schonhaltung und sowas, ne?
Ja.
Ja. Aber was glaubst du denn, läuft schief in Unternehmen beziehungsweise bei Führungskräften in unserem Highspeed-Zeitalter? Was sind so die typischen Fallstricke deiner Meinung nach?
Ich pick da mal zwei raus. Ich sehe hier zwei große Denkfehler. Der erste ist Tempo. Das heißt, viele verwechseln Geschwindigkeit mit Fortschritt nach wie vor. Das heißt, sie sind permanent im Reaktionsmodus, weil sie denken, Highspeed ist eben Erfolg. Und statt zu führen, verwalten sie Tempo. Also das ist ein Denkfehler und der in einen Handlungsfehler mündet und die Emotion ist natürlich irgendwann auch innere Leere, weil die ja nur noch rennen und sich das Stoppen nicht mehr erlauben. Der zweite Denkfehler und damit auch Handlungsfehler ist natürlich der Vergleich. Vergleichen ist logisch, wenn man in der bilanziellen Denke, also das sind ja die Leute, die Zahlen, Daten, Fakten im Kopf haben und natürlich auf Effizienz die Prozesse strukturieren müssen. Das ist erstmal nicht, also ist ja erstmal nicht falsch, es ist nur schlimm, wenn es ins Extrem verfällt, was es ja tut. Und da ist es dann so, dass wenn man sich vergleicht und den falschen Vergleich setzt, also Äpfel mit Birnen vergleicht, ich gebe gerne mal ein Beispiel, dann orientiert man sich falsch und dann rennt man auch noch in die falsche Richtung. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn sich ein Mittelständler an internationalen Konzernen orientiert, zum Beispiel wenn man jetzt in Amerika geht und große Konzerne sieht, da ist es jetzt gängig, dass man hier eine Person Fokus setzt und über diese Person lebt das ganze Produkt, die ganze Marke. Wenn jetzt aber ein Mittelständler in Deutschland mit den Werten und mit der Kultivierung, die man hier kennt, das übernimmt, dann ist das unfassbar schädlich, weil immer mehr auf die Schultern dieser einzelnen Person abgeladen wird. Der muss permanent performen. Es entsteht eine Riesenabhängigkeit, weil es alles an der einen Person hängt. Und dann irgendwann ist sie leer und das Aufgebrauchtsein vorprogrammiert. Was natürlich viel besser wäre, das nenne ich balancielle Führung, Tempo drosseln, Balance halten lernen, Verantwortung teilen. Dann bleibt das System gesund. Die Menschen auch. Und auch alles, was mit später Nachlassplanung oder Übergabe zu tun hat, kann ganz entspannt erfolgen. Also die zwei, da sehe ich wirklich zwei extreme Fehler, also Denkfehler. Und da gibt es noch eine Menge andere, aber das sind die für mich im Moment wichtigsten, die man mal hervorheben muss.
Ja, das allein in den Köpfen anzupassen oder fein zu justieren, ist ja schon genug Arbeit, die du dann hast, ne? Aber wie genau unterstützt du denn deine Klienten dabei, die balancierende Führung zu erreichen?
Balancielle Führung bedeutet, dass die Balance zwischen Struktur und Lebendigkeit gehalten werden kann. Und wenn Führung zu stark auf Effizienz und Kontrolle ausgerichtet ist, läuft das System perfekt, aber die Menschen verlieren Energie und Sinn. Wenn man umgekehrt nur noch für Harmonie sorgt, dann fehlt Struktur. Und das Chaos bricht aus. Und jetzt komme ich ins Spiel. Ich helfe meinen Klienten dabei, diese Extreme früh erkannt werden und über die mentalen Boxenstopps in Balance kommen. Wir arbeiten da immer in vier Schritten. Erstens erkennen. Ich muss es erstmal erkennen, dass da was schiefläuft. Da sind fast noch alle dabei. Aber im zweiten Schritt geht es ums Anerkennen. Im dritten Schritt ums Entscheiden, dass man das auch wirklich anders haben will. Und dann geht es um die entschiedene Umsetzung. Und da ist dann auch das Commitment von dem Entscheidenden halt dabei, dass man dann auch mal Dinge ausprobiert, die erstmal ungewöhnlich sind. Also da müssen die Leute dann durch einen Befremdungsstress, auch Entscheider, wenn man dann einfach auch mal methodisch mit Performance-Strategien arbeitet, die schnell und einfach funktionieren, aber halt erstmal ungewohnt sind, weil man hier halt einfach auch umdenken muss, neu denken muss. Und auch mal hier, das wird aber alles systematisch natürlich gemacht. Vertrauen wird ja erstmal aufgebaut, dass die Schritte werden klar erklärt, dass die Angst vor Kontrollverlust als Angst entlarvt wird. Es ist kein Kontrollverlust, der erfolgt, aber das ist die größten Bedenken sind das, wenn man bilanzielle Führung kennt, dass man denkt, man verliert Steuerrad. Was aber bei dem mentalen Boxenstopp-Prinzip eben nicht gegeben ist, ist ja auch logisch, Karin, weil ich bin ja selber jemand, der gerne das Steuer in der Hand hat. Ich bin ja selber gerne, der gerne Gas gibt. Und deswegen habe ich mir natürlich auch was einfallen lassen, was dann für die Leute, die eben auch gerne Gas geben, dann funktioniert. Und was halt auch das Gute ist oder das, was immer gespiegelt wird, was toll ist, dass es halt direkt im Alltag begleitet wird, in Gesprächen, in Meetings, in Konflikten und dass die Leute sich dann halt rausnehmen können und merken, mit minimalem Einsatz ist dann das Maximalergebnis wirklich erreicht. Und das hört sich jetzt wie so ein Marketing-Slogan an, aber ich selber erkläre es oft gern eher aus medizinischer Sicht. Wer Manualtherapie kennt, ich weiß nicht, ob du das kennst zufällig, Karin.
Ja.
Er weiß, dass Manualtherapie, das könnte man fast vergleichen, den Unterschied zwischen bilanzieller Führung, also einfach nur Ziel erreichen, egal mit welcher Brachialmethode und oder eben eher soft. Manualtherapie ist ja auch so, wenn jemand da ausgebildet ist und wie gesagt, ich kenne ja Menschen, die haben sowohl eine chirurgische Ausbildung als auch eine manualtherapeutische, dann weiß man sehr schnell, dass man viele Operationen nicht braucht, sondern an manchen Stellen nur minimal. Manchmal ist es Druck, manchmal ist es Ziel an einer bestimmten Stelle des Körpers. Und plötzlich fühlt sich der Mensch wieder frei und die Blockade, kann der Faszie gewesen sein oder was anderes, ist gelöst. Und wer dieses Wissen nicht hat und da mit minimaler Intervention maximale Wirkung und in dem Fall ist es Heilung erreichen kann, bei mir ist es dann eher wieder, dass man wieder die Performance abruft und gleichzeitig die Balance hat im Innen und im Außen. Wer dieses Wissen nicht hat, der greift halt auf gängige Methoden zurück, die meistens sehr teuer sind, sehr anstrengend sind und meistens messbar gar nicht so viel, so gut funktionieren. Und das ist
Ja.
halt Prinzip dieser balanciellen Führung, also Führung mit Haltung, Bewusstheit und Wirkung.
Ja, und das zeigt wieder so die Parallelen zwischen einem Unternehmenskörper und einem menschlichen Organismus, nicht wahr? Bei näherer Betrachtung ist das doch sehr, sehr ähnlich.
Erzähl mal, was siehst du da gerade?
Nun ja, ich sehe den menschlichen Organismus mit seiner Software, also die Psyche, und ich sehe ihn als Zellverbund mit allen Organen und so weiter. Und ja, der Mensch geht manchmal auch etwas zu schnell und ziellos durch die Gegend und verliert dabei auch einen Teil seiner Ressourcen, seiner Energien. Und man muss nur schauen, wo erreicht man den Menschen in dem Fall, wo erreicht man das Unternehmen, wo kann man am besten ansetzen, dass dieser Mensch ihn wieder mal einen Zwischenstopp macht und ihn wieder in Balance kommt. Und es gibt ja so viele Ansätze und diejenigen, die auch den Mensch als Ganzes sehen oder in deinem Fall das Unternehmen als Ganzes sehen, die sehen dann eh am schnellsten, wo kann man ansetzen mit minimalem Einsatz, mit minimalem Schmerz und ohne die Gefahr, dass irgendein Halswirbel bricht, diesen Mensch wieder in Balance zu bringen.
Ja, das ist toll beschrieben. Und das bringt mich auch noch mal auf ein Bild, Karin. Denn das übertragen auf eine ganz also auf aktuelle Coaching-Situation, 9 von 10 Leuten, die bei mir im mentalen Boxenstopp sind, wenn ich denen dann erkläre, auch wie wir hier einen Kräftecheck machen. Das ist ein Kräftecheck, der geht über die Hände und kann dann tatsächlich auch gucken, ob Geist, also die mentale Stärke für ein bestimmtes Ziel auch wirklich abrufbar ist. Weil vom Kopf ist denen immer klar, natürlich, ich bin unkaputtbar, ich kann das alles. Da sind eigentlich fast alle, die bei mir in dem mentalen Boxenstopp, die Entscheider, die sehr weit oben sind und schon sehr viel geschafft haben, im Grunde genommen alle einer Meinung. Sie wissen, dass sie sich das zutrauen. Das ist ja auch wunderbar, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich. Wenn wir dann aber den Check machen, dann merken sie sehr schnell, dass da an manchen Stellen wohl sie sich doch überschätzen. Und dann kommt meistens der entscheidende Satz. Und das sagen wirklich 9 von 10. Ich betone das, dass falls jetzt jemand zuhört und der mal den Satz bei mir gesagt hat, dass der jetzt nicht denkt, oh je, redet die gerade über mich oder bin ich da ein Einzelfall, sondern nein, das ist was völlig Entscheidendes und Normales, dass plötzlich gesagt wird, ja, ich bin also Kopf und Körper teile ich gerne auf im Beruf, weil ich werde ja dafür bezahlt und ich sehe mich auch eher als Kopf des Unternehmens. Das andere, das vernachlässige ich eher. Und da wird was ganz Entscheidendes gesagt. Und wenn man jetzt noch das Bild des Eisbergs kennt, dann merkt man mal, wie falsche Bilder und falsche Schulungen, die zementiert werden oder falscher Transfer daraus gezogen wird, dazu führen, dass Menschen eine Verhaltensweise an den Tag legen, die das eigentliche System, also das Körpersystem, auf eine logische Art im Grunde genommen steuern, aber genau in die falsche Richtung, weil keine Balance mehr möglich ist. Und das ist nämlich das Thema, wenn du dir die Spitze des Eisbergs, wenn jeder Zuhörer sich mal das Eisbergmodell auf einen Menschen überträgt, drüberlegt, wie eine Schablone, dann ist der Kopf das oben, Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin fürs Rechnen zuständig, mache die Bilanzen und damit definiere ich den Erfolg meinen und auch den des Unternehmens. Alles, was drunter ist, wird gekappt. Oder vielleicht auf Urlaub verschoben oder vielleicht aufs Privatleben verschoben. Wenn aber dann das Privatleben, spätestens wenn das Privatleben mal für eine kurze Zeit vielleicht wegfällt, es muss ja nicht gleich Scheidung sein, es kann auch sein, es gibt auch Tragödien, dass die Partnerin einen Unfall hat, das haben wir auch schon alles gehabt. Aber dann, spätestens dann, wird plötzlich klar, dass das irgendwie nicht gut ist, dass es so ist. Und an dem Bild kann man sehr gut sagen, was andere oft als systemisch in Prozessen bezeichnen oder wir jetzt hier, wenn man es auf den Körper überträgt, was ich total gut finde, das so zu machen, dass man plötzlich merkt, die Spaltung von Kopf und Körper im Performance-Bereich bringt uns mittel- bis langfristig nicht weiter. Balancielle Führung bringt den Menschen wieder mit seiner Emotion in Kontakt und zwar auf eine Art und Weise, die er vertreten kann, weil es muss ja auch immer gerade zur Persönlichkeit passen. Es gibt Persönlichkeiten, die sind eben gerne in der Kontrolle, die haben auch schon eine Emotion, aber zeigen sie weniger gerne und weniger stark. Und andere, die zeigen gerne Emotionen, aber müssen natürlich auch lernen, es nicht zu übertreiben, weil sie sonst im Business-Kontext nicht mehr ernst genommen werden. Also das sind dann die Dinge, wo man dann ausbalanciert.
Ja, und ich finde, das ist doch auch ein wunderbares Schlusswort, ne? Dass alles zu den entsprechenden Personen passt, zu den entsprechenden Unternehmenskulturen passt, sehr individuell. Du arbeitest nicht mit Schubladen, aus denen du gewisse Konzepte herausholst, sondern du gehst ganz individuell auf deine Klienten ein. So, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber vielleicht hast du noch so ein paar abschließende Worte, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte.
Sehr gerne. Also der einfachste Weg ist, erster Schritt auf meine Homepage gehen unter www.astridgoeschel.com. Zweiter Schritt, mir am besten eine E-Mail schreiben, wenn Interesse besteht, einmal mehr über das mentale Boxenstopp-Prinzip zu erfahren, ob das was für einen Einzelnen ist oder für das Team. Das kann man auch für einen Hof, wenn man ein Hochleistungsteam intern aufbauen will oder wenn man eine Keynote haben möchte. Das kann man alles besprechen und dann einfach per E-Mail ganz einfacher Weg zu mir.
Wunderbar. Liebe Astrid, ich danke dir für diese tollen Ausführungen. Das war sehr spannend und ich wünsche allen Zuhörenden auch, ja, dass da inspirierende Gedanken rüberkommen und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.